Hallo an alle Musikfans da draußen. Willkommen im Proberaum, dem neuen Bandpodcast von fränkischertag.de. Mein Name ist Andrea Pauli, ich bin Journalistin und Podcast-Host. Ich habe für diese Staffel Menschen aus Oberfranken getroffen, die ein riesengroßes Herz für ihre Musik haben, die das Publikum auf Konzerten und Festivals mitreißen wollen und die ihre Freizeit nicht nur auf Bühnen verbringen, sondern vor allem im Proberaum. Heute ist eine der besten und energetischsten Livebands aus dem Bamberger Land bei uns im Podcast, Slam Elephant. To the sky. Das sind am Schlagzeug Philipp Rönsch, der nur Phil genannt wird, Manuel Singer und David Beck an der Gitarre, George Petzold am Saxophon und Michael Exner am Bass. Und der Sänger von Slam Elephant ist Max Raab. Gemeinsam machen sie Heavy Blues Rock mit Funk-Einflüssen. Gitarrist Manuel und Drummer Phil, die Bandgründer, kennen sich seit dem Kindergarten. Sie entschieden nach diversen Projekten, mal wieder eine Band zu gründen. Schnell holten sie sich David dazu, den sie auch schon sehr lange kannten. Und dann begannen sie, die übrigen Musiker zusammenzutrommeln. George war der Erste. Der Saxophonist bekam 2014 eine Nachricht über Facebook. Phil lud ihn zur Jam-Session ein. George und David erinnern sich noch gut an den Abend.
Ich war gerade in der Abi-Zeit, ich hatte sowieso Bock. Und stand dann plötzlich vor so einem Haus, hat geklingelt und dann macht mir halt eine Frau auf, wie sie später rausstellt, ist das die Mutter von Manu gewesen. Und ich so, ja, der Philipp Rönsch hat mich eingeladen zur Jam-Session oder was. Ach ja, ja, gehst du ums Haus rum. Da hat der Manuel damals gewohnt und Manuel wusste gar nicht, dass überhaupt jemand kommt. Der Phil hat mich einfach eingeladen.
Das sind Kommunikationsketten bei uns.
Und aber nichtsdestotrotz war ein richtig cooler Abend. Der David war damals dabei, der Manuel eben auch, der Phil damals noch auf dem Cajon. Und hat einen richtig coolen Abend und seitdem war ich dann bei jeder Probe dabei, ne?
Das fand ich total witzig, als du dann geklingelt hast und ich mach die Tür auf und du sagst, ja, ich bin's, der Josh. Gut zu wissen. Ich kenne dich nicht, ne? Das war schon abgefahren.
Schnell war klar, das passt gut zusammen. Der nächste im Bunde war dann Bassist Michel. Ihn lernten die Bandmitglieder eines Tages vor einem großen Musikhaus in Oberfranken kennen, wo er mit einem Bekannten auf die Slam Elephant Musiker traf.
Tatsächlich habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut Bass spielen können. Deswegen hat mein Kumpel mich ein wenig auf den Arm genommen und sagt, er kennt keinen guten Bassisten. Und das hat dann das Bekanntschaft machen ein wenig erschwert im ersten Moment. Aber das hat dann ganz gut funktioniert, denke ich.
Dann hat natürlich noch ein Sänger gefehlt. Und da waren wir wirklich lange auf der Suche. Wir hatten auch wirklich 7 oder 8 Leute bei uns vorsingen. Und irgendwie sind wir mit keinem so richtig warm geworden. Und dann war der David zum Wochenende leicht alkoholisiert im Bizzini in der Weinstube in Bamberg und hat den Diego kennengelernt. Der war nämlich da auf der Bühne und hat da am Plug ein bisschen performt. Und dann haben wir gesagt, hey Diego, kannst du mal bei uns vorsingen? Und dann hat er vorgesungen und das war dann unser erster Sänger, der Diego, der dann 2017 aus beruflichen Gründen nach Düsseldorf ziehen musste.
Genau. Wir haben es vorher noch geschafft, mit dem Diego eine EP aufzunehmen, mit insgesamt 5 Songs. Aber wir haben das dann verbunden und unseren Album-Release, oder beziehungsweise den EP-Release, gleichzeitig als Verabschiedung von unserem alten Sänger und von unserem neuen Sänger, von Max, dann gefeiert. Also der war dann, das war dann die Willkommensparty für ihn. Und das war auf dem Radlshof 2017. Crazy.
Ja. Geile Buddy. Ihr habt quasi euer gesamtes Set durchgezogen und wir hatten ja vorher quasi schon zusammen geprobt und hatten 2 Songs geschrieben und dann haben wir die quasi am Ende, glaube ich, in eurem Set gespielt. Und dann habt ihr noch mal einen letzten mit dem Diego dann gemacht damals.
Genau.
Das war eine ganz schön heftige Nummer.
Und der Max ist übrigens zu uns gestoßen. Wir kannten uns schon. Wir spielen noch in einer anderen Band zusammen. Und er war auch damals beim Vorsingen 2014 da. Und irgendwie hat es damals nicht gepasst. Und
ja, ich war damals einer von den 7, 8, die der damit vorhin erwähnt hat. Genau. Aber ich kam damals eigentlich aus einer ganz, ganz anderen musikalischen Ecke. Ich war damals eigentlich Sänger in einer Band. Wir haben eher so ein bisschen was Richtung Pagan Metal gemacht, so mit viel Geschrei. Und da muss man sich dann irgendwie reinfinden, auch Melodien als Sänger zu singen und nicht nur ins Mikro quasi ja reinschreien, mehr oder weniger reinzuschreien. Und dann plötzlich Melodien zu erfinden und wirklich Texte zu schreiben, die auch auf Melodieverläufe, auf Akkordfolgen passen, ist ein ganz anderes Songwriting dann und da war ich damals einfach noch nicht so weit.
Die Suche nach einem Sänger ist für die Band besonders schwierig. Er muss gut zu ihnen passen, er muss ihren Stil singen können. Seine Performance ist ein wichtiger Faktor für das Live-Erlebnis. Und die Stimme bestimmt den Klang einer Band mehr als alle Instrumente. Und so änderte sich auch der Sound von Slam Elephant, als Max einstieg.
War am Anfang wirklich, muss ich auch für mich sagen, erstmal die größte Hürde, die wir eigentlich als Band irgendwie meistern haben müssen, weil wir waren irgendwo schon auf, wir waren, sagen wir mal, schon in Richtung München unterwegs und auf einmal fahren wir Richtung Hamburg. So, wir haben uns gedreht und da mussten alle einfach einen Strang ziehen, um den Songwriting-Prozess einfach genau den Raum zu geben, der dafür nötig war und auch den freien Kopf schaffen. Weil natürlich, wenn du jetzt die ganze Zeit in eine Richtung läufst, dann hast du dich da schon, dann bist du da eingespielt, dann weißt du, okay, so und so kann das funktionieren. Wenn jetzt dann natürlich ein anderer Einschlag kommt, musst du dich einfach darauf einlassen. Und ich glaube, das war anfangs ganz schön schwierig, würde ich fast sagen, aber hat sich dann einfach nach den ersten zwei Songs, als man dann die Ergebnisse in den Händen gehalten hat, einfach gut angefühlt. Also das war dann wirklich so, wo man gesagt hat, okay, komplett anders, aber trotzdem, macht Spaß, gehört genauso zu uns, das ganze Konstrukt wie auch zuvor, also es war schon gut.
Das war auch für die Fans eine Veränderung. Die kannten Slam schließlich auch mit Diego. George erinnert sich, dass Max aber nicht nur anders klang und anders auftrat und damit den Sound der Band beeinflusste. Er brachte auch noch was ganz anderes mit.
Was der Max in die Band gebracht hat, ist, dass er die ganzen Songs auf ein ganz anderes Fundament von der Musiktheorie hergestellt hat, weil halt von deiner Ausbildung her kommst du halt aus dem Musikstudium. Ich hatte das Gefühl, also es hat immer Bock gemacht und es hat sich wahrscheinlich immer nach was angehört auf der Bühne. Aber teilweise wussten wir nicht mehr, was wir selber spielen. Zumindest ich wusste es manchmal nicht. und ich finde, dass der Max das dann auf noch eine ganz andere Grundlage gestellt hat, wo du dann auch noch mal viel intensiver arbeiten kannst.
Also für mich war das damals so total krasse Erfahrung irgendwie. Zum einen, ich hatte ja dann noch vorher quasi einen Musikgenre-Wechsel dabei. Ich kam ja aus dem stellenweise tiefsten Black Metal. Und dann quasi in eine Band zu kommen, die so ein bisschen, ja, Funk, Arctic Monkeys, auf der Grundlage gespielt hat. Und am Anfang war es ja eigentlich auch kein Thema, dass ich mal Diego-Songs singe. Das kam ja erst später. Und da waren wir ja dann erst, wie gesagt, die ersten zwei Songs, Freedom Loving Man und die Gasoline Woman. Und dann haben wir uns ja so vorwärts bewegt irgendwie in irgendeiner Form. Und es war am Anfang aber schon echt schwierig, weil wie du gesagt hast, erst nach München, dann nach Hamburg. Und ich habe schon gemerkt, ihr hattet euch ja eigentlich gefunden gehabt. Und ich kam genau zu einem Zeitpunkt, wo ihr euch eigentlich schon gefunden hattet.
Für die Band war das eine besondere Zeit. Und sie wollten das Beste daraus machen. Deshalb haben sich die Musiker für Songwriting wirklich Zeit genommen und sich regelrecht verkrochen, um ein komplett neues Liveset auf die Beine zu stellen, sagt Max. Er hat es am liebsten, wenn er mit einer guten Demoaufnahme ans Texten gehen kann. Die hört er dann in Dauerschleife, bis ihm die ersten Satzfetzen einfallen und sich nach und nach ein Song entwickelt. Der kreative Prozess für einen Song ist aber offen. Alle können sich einbringen, sagen Max und George.
Beim Vertigo hatten wir das, da habe ich den Refrain immer in so einem Double-Time-Rhythmus gesprochen. Und dann hast du plötzlich gemeint, mach das doch mal Halftime. Und ich weiß noch, ich fand das in dem Moment so eine scheiß Idee. Und dann habe ich es trotzdem probiert und dann war es halt einfach geil. Und seitdem ist die Textstelle so. Also der darf jederzeit jeder reinreden. Also unser kreativer Prozess ist da ziemlich offen.
du fängst eigentlich meist mit einem Gitarrenriff an oder mit Ideen, die irgendwie aus Richtung Gitarren, also aus Richtung David oder aus Richtung Manu irgendwie kommen. Und dann tun wir meist gemeinsam, und da ist der Max logischerweise auch dabei, ein Fundament praktisch schaffen von den Songs. Und das sind wir auch generell, was Feedback miteinander angeht, auch super offen miteinander. Also da nimmt auch keiner Blatt vorm Mund, und da wird auch ganz, ganz viel ausprobiert, und da hast du auch hin und wieder solche Situationen, da schlägt einer was vor, so 4 von 6 sagen und dann probierst du es aus und dann sind plötzlich 6 von 6, oh, wow, Alter, war übel geil. Und dann nimmst du es halt genauso, hast auch ganz viel, dann du hast dann den ganzen Abend bei der Bandprobe gearbeitet, und dann ist es ganz wichtig, dass nochmal einer dran denkt, dass man nochmal das Handy anmacht und den Spaß, den man an dem Tag produziert hat, nochmal aufnimmt.
Seit Max dabei ist, arbeitet die Band anders an ihren Stücken als vorher. Songideen, die zu Hause eigentlich schon für gut befunden waren, wurden oft nochmal komplett umgebaut, erzählen Manuel und David. Und daran mussten sie sich erstmal gewöhnen, wie ihr gleich von Phil hören werdet. Aber zum Glück nehmen sie das mit Humor.
Also da fallen mir jetzt zum Beispiel bei mir 2 Songs ein, wo ich dann echt dann irgendwann im Proberaum stand, sich das mit den Jungs zusammen gemacht habe, und nachher war ich mein Lied nicht mehr wieder. Was macht ihr mit mir? Was macht ihr mit meinem Song? Und so. Aber das war genau richtig so dann immer. Also das ist dann irgendwie so, du musst dann erst mal deinen kompletten Song im Kopf erst mal wieder kaputt machen lassen, der wird über den Haufen geschmissen, die Grundbausteine bleiben. Aber es wird dann von dem Song des Einzelnen zu einem Song der Band, wo du aber auch dann wirklich hörst, dass wenn da ein Bandmitglied anders wäre, würdest du es hören, weil einfach jeder unheimlich viel Einfluss auf jeden Song hat bei uns.
Aber im Endeffekt ist es dann, muss man Vertrauen haben, dass das was wird.
Ich glaube, das macht uns als Band auch aus, dass wir einfach aus so kleinen Krisen des Einzelnen einfach wieder ein schönes Gesamtwerk basteln. Und, es hört sich ganz schön komisch an, ist aber so. Ich meine, ihr hättet mal Manu oder den David in solchen Situationen erleben müssen. Also die waren dann schon teilweise echt ganz schön geknickt. Aber ich meine, letztendlich, wenn man dann das hört oder wenn man dann das sieht, was dabei hinten rauskommt, das ist halt einfach, dann ist es halt wieder Slam Elephant. Und dann ist es halt einfach wieder die Band, die genau so an dem Song, oder die den Song einfach zu dem runden werden lässt, was es dann am Schluss ist. Und das ist, glaube ich, eine Kunst, die haben wir drauf.
Bei der Musik lassen sich Slam Elephant von allen möglichen Musikstilen inspirieren. Von anderen Musikern, die auf der Bühne stehen und vielleicht irgendwas anders machen, als sie es tun. Beim Songschreiben allerdings geht Max schon sehr von sich aus.
Also ich würde mir schwer tun, aus der Sicht von irgendeiner komplett fiktiven Figur zu schreiben, zu irgendeinem komplett fiktiven Thema, wo ich jetzt gerade halt mir denke, oh, da können wir jetzt mal irgendwie Text überschreiben. Das wäre bei mir überhaupt nicht authentisch. Also bei mir ist immer irgendeine Form, mindestens 1 oder 2 Situationen, die tatsächlich so waren, sind da eingearbeitet. Ich habe es auch früher schon, weil ja öfters dann mal auch die Frage kam, wie kommst du nur auf die Texte? Es sind immer sowieso kleine Filmclips im Kopf. Und diese Filmclips, da sind hier eine Situation und da eine Situation und da eine Situation. Und dann versuche ich die irgendwie im Kopf zu einem Thema zusammenzubringen. Also zum Beispiel bei unserem Song Funkhaus Ballad, da geht es eigentlich um unser Konzert, das wir im Sound & Arts mal hatten. Das war ein absolut geniales Konzert, also eines der schönsten, die wir je hatten. Da ist wirklich der Schweiß damals von der Decke getropft, der ganze Schuppen war proppenvoll. Und ich dachte mir dann einfach in dem Moment, wie wäre das jetzt jemandem, dem es gerade echt nicht gut geht? Und der läuft jetzt dahin und hört quasi aus der Ferne, wie unten aus diesem Keller Live-Musik rauspumpt, und der geht da runter und es tut ihm einfach gut. This is where my soul belongs.
Eins ist klar. Sam Elephant machen nicht Musik, um damit nebenbei Geld zu verdienen. Wenn sie darüber sprechen, wie es ist, wenn vor ihnen die Leute zu ihrer Musik abfeiern, dann stellt sich die Frage nach der Motivation auch nicht mehr. George und Max versuchen das zu beschreiben.
Wenn du Zeit und Muße in Musik investiert hast und du siehst dann, wie Leute einfach darauf abfeiern, das ist ja unbeschreiblich. Das ist schon cool. Weil du hast, ja, du hast eigentlich so du gibst eigentlich so viel selbst, so viel von dir selbst preis und die Leute feiern es einfach. Da bleibt einem manchmal schon ein bisschen dann die Sprache weg.
Bei Konzerten ist das geile Feeling, dieser gemeinsame Rausch, den man irgendwie erlebt. Sei es durch Musik, auch manchmal Bier induziert noch dazu. Das pusht das Ganze dann auch noch ein bisschen. Manchmal, also immer eigentlich, ja.
Sagt er richtig.
Aber dieses Einlassen drauf, dass ihr da unten, wir hier oben und wir lassen jetzt richtig die Sau raus, anderthalb bis zwei Stunden lang. Danach kommt die nächste Band, die macht genau das Gleiche mit euch. Aber dass man sich gemeinsam drauf einlässt und ja, wie du sagst, man gibt ja viel von sich preis. Es ist manchmal schon fast so ein bisschen so ein kindliches Gefühl. Ich weiß nicht, ob es mir als Einziger so geht, aber dieses einfach sich mal wieder in irgendwas reinfallen lassen. Die Welt bleibt jetzt mal da draußen, wir haben jetzt das hier, wir haben jetzt die Bühne hier, wir haben uns Instrumente, ich habe da den Kehlkopf, ja, und ihr draußen geht einfach ab und lasst einfach die Energie nach draußen. Und wir machen auf der Bühne aber das Gleiche.
Mittlerweile sind Slam Elephant auf der Bühne eine echte Einheit. Jeder steht mal im Rampenlicht. Wer ein Solo hat, bekommt Platz und Aufmerksamkeit. Egal wie klein die Bühne ist. Das mussten sie allerdings auch erstmal lernen, sagt David.
Wir waren irgendwie am Anfang so ein bunter Haufen, der irgendwie durch die Gegend gewuselt ist und dann ist mal der das Kabel gestolpert und auf einmal war das Mikro aus oder sonst irgendwas. Das mussten wir irgendwie erst lernen, diese Koordination. Die kommt halt nach der Zeit einfach, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt.
Das war katastrophal am Anfang. Wir haben uns da öfters mal zusammengesetzt und haben da auch echt überlegt, wie wir das bessern können, weil wir dann irgendwie alle immer so in unserem Element waren und wenn wir Mucke machen, dann kann auch keiner von uns irgendwie still dastehen. So. Das ist bei uns, wir sind da irgendwie hyperaktiv. Und wir hatten da mal ein Konzert in Nürnberg, kann ich mich noch dran erinnern, da hat der David Kabel gebunden gespielt und der Georgie Kabel gebunden gespielt. Und die haben sich mit so einem Solo gebettelt. Also ich habe quasi Rhythmusgitarre da eingeläutet und die beiden haben immer so im Wechsel beim Garden Days immer so sich dann immer kurzes Lick der David, kurzes Lick der Georgie und haben sie sich mal angeschaut und sind so durch die Gegend und so und ich stand immer in der Mitte von den beiden und halt dann irgendwann so, weil also die Beine zusammen und Kabel außenrum, dass wir dann unterm Spiel dann hergehen mussten kurz ausstecken, das abwetteln und wieder einstecken so in die Instrumente, weil wir halt überhaupt nicht mehr durchgeblickt haben, wo wir gerade überhaupt sind. Ne? Das einzige Mal, wo ich mich, glaube ich, nicht bewegte.
Nachdem Manuel so eingewickelt wurde, fingen alle an, auch auf die anderen zu achten. Und dann zeigte sich, ein bisschen Rücksicht und Koordination hat dem Spaß auf der Bühne überhaupt nicht geschadet. Das finden auch Phil und Michel.
Das tut aber jetzt eigentlich ehrlich gesagt dem Rausch auch gar nichts ab, dass wir da ein bisschen sozusagen die Grundprofessionalität mit auf die Bühne gebracht haben, weil egal wie schlecht du vorher drauf bist, Du kannst dich vorher vielleicht auch nochmal irgendwie, haust du dir vor der Bühne nochmal gegen das Schienbein, weil jetzt irgendwie gerade irgendwie Reibungspunkte entstanden sind, dann gehst du auf die Bühne, auf einmal bist du wieder in der Einheit und auf einmal ist das Konzert vorbei. Du gehst runter, du weißt gar nicht, was jetzt passiert ist, du fühlst dich danach aber immer wieder gut, du bist energiegetankt, genau das, was jetzt gerade eigentlich erzählt worden ist. Wir pumpen Energie raus und auf einmal kriegen wir ein Feedback von den Leuten und das erzeugt eigentlich so eine Ekstase, die, na, das checkst du eigentlich erst, du checkst es vielleicht gar nicht nach dem Auftritt direkt. Das dauert manchmal ein paar Tage.
Das ist also das, was du gesagt hast, ist eigentlich so die Grundessenz, was die Bühnenpräsenz auch angeht. Wir machen das Songwriting bei uns im Proberaum. Da spielen die Alltagseinflüsse mit rein. Man nimmt daheim vielleicht auch was auf und alles Mögliche, was einen den Tag über beschäftigt hat, fließt da rein. Und das arbeitet man im Alltag während der Proben dann auch aus. Und das ist wie so eine Blase, die sich dann so langsam aufbaut, die in diesen Song gefangen ist. Und auf der Bühne kann man das dann einfach mit einem Pixel platzen lassen.
In der Live-Musik gibt es ein Missverhältnis, das auch die Musiker von Slam Elephant erleben. Denn man kann deutlich mehr Geld verdienen, wenn man die Musik anderer Leute spielt. Dabei sind der finanzielle Aufwand und der künstlerische Anspruch bei eigenen Stücken ungleich höher. Trotzdem ist klar, mit eigener Musik ist es viel schwerer, Geld zu verdienen. Slam Elephant stecken das, was sie verdienen, wieder in die Band. Sie lassen Merch produzieren, Platten pressen oder buchen Studiozeit. Apropos Merch. Auf den aktuellen Shirts und auf der Platte haben Slam Elephant ein besonderes Motiv verewigt. Die Illustration hat Phil von einem Freund, Sven Oppel, zum Geburtstag bekommen.
Wir haben das dann für unser neues Plattencover verwendet, haben das dann auf unser Shirts gedruckt. Und es ist einfach so schön. Wir haben einen kleinen Hint eingebaut in Richtung Sound & Arts. Da steckt so viel Liebe drin und dass dann die Leute herkommen zu deinem Merchandise und sagen so, wow, was ist das? Und ja, jetzt sind ein paar Größen schon ausverkauft von den Shirts und das hat uns natürlich in dem Sinne sehr gefreut. Ist natürlich auch so, dass du dann, wenn du ein bisschen Merch verkaufst, am Ende mehr oder minder deine Gage für den Tag einfach ein bisschen aufwertest. Und das ist cool, weil damit können wir einfach neue Sachen machen.
Wir haben es vorhin gehört. Eigentlich geht es bei Slam Elephant nicht ohne Strom. Doch eine Ausnahme gibt es. Die Band hat eine Akustikplatte veröffentlicht. Und das war eine ganz schön aufwendige Geschichte. Michel und David erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Angefangen hat es eigentlich während Corona, wo das Ganze zusammengebrochen ist. Diese ganze Live-Musik-Szene, die hat da einfach nicht mehr funktioniert. Und wir mussten halt irgendwie einen Weg finden, damit wir noch weiter Musik machen können. Weil selbst proben konnten wir in gewissen Zeiten nicht, weil einfach die Abstandsregelungen es verboten haben. Und als es dann wieder so ein bisschen so ein Lichtblick am Horizont aufgeflackt ist, war es aber immer noch nicht möglich, irgendwie live zu spielen. Und wir haben halt irgendwie schon große Pläne gemacht mit Aufnahmen und so weiter und wie wir das am besten hinkriegen. Und wir haben halt dann Crowdfunding gemacht. Und da haben wir eben Konzerte tatsächlich verkauft, Wohnzimmerkonzerte akustisch. Und das hat uns natürlich dann auch irgendwie in Bedulle gebracht, auch die Songs umzuschreiben, damit wir sie nicht mit E-Gitarre oder E-Bass oder mit komplettem Schlagzeug spielen können. Und genau, das hat sich dann ziemlich gezogen. Also bis wir die Songs dann einmal umgeschrieben haben, ist echt eine Zeit vergangen. Aber durch das Crowdfunding haben wir dann doch ziemlich gut verkauft. Also wir haben 3 Wohnzimmerkonzerte verkauft. Die waren auch ziemlich geil. Aber wie so bandtypisch dann war, sage ich mal, haben wir das natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Irgendwie kam dann die Idee, dass wir vielleicht eine CD machen oder eine EP nochmal mit den akustischen Songs. Und ja, dann wurde es eine CD mit einem Album, dann wurde es eine Vinyl mit einer Platte und wir haben währenddessen schon beim Jörg Völker im Studio angefangen, die ganzen Sachen, die ganzen Songs aufzunehmen und wir wollten halt immer irgendwie noch mehr.
Welcome, welcome to the circus. Welcome to the masquerade. No more warnings, now we're ready for you. Rest up and out of control. Spreading wider, I'm gonna be your loving man, your saving man for one more.
Und da war dann so brachial. Wir haben dann die A-Seite der jetzigen Platte gehört und haben uns gesagt, okay, das muss eine Vinyl sein, und haben dann noch eine B-Seite hinterher geschossen, und das hat sich halt entsprechend gezogen.
Slam Elephant waren von den ersten Aufnahmen so fasziniert, dass sie noch weitere Akustikversionen aufnahmen und dafür nochmal eigene Proben ansetzten. Für die Platte mussten sie ihre Songs nochmal ganz neu betrachten, sagt Sänger Max.
Das Spannendste war eigentlich wirklich beim Songwriting. Es war ja kein richtiger Songwriting-Prozess, es war ja eher so ein Um-Songwriting-Prozess. Ja. Und das Spannendste war wirklich auch die Songs zu nehmen, die live so... Also um's kurz für die zu erklären, die keine Gitarre spielen, wenn man so Einzelseiten auf der Gitarre drunter drückt und ganz viel Verzerrung dazu haut, dann klingt das sehr spannend. Wenn man das gleiche auf einer Western-Gitarre ohne Verzerrung macht, dann klingt das total langweilig. Und gerade diese Songs, die sehr, sehr hart gespielt werden auf den Gitarren, die umzuschreiben in eine akustische Version, das war stellenweise echt eine Aufgabe dann auch. Also wir haben den einen Song, den Rainstar. Da waren wir vorne bei unserem Proberaum, weil wir aufgrund von Abstandsregeln nicht in den Proberaum konnten, mussten wir außerhalb vom Proberaum proben. Ich hatte damals auch so ein kleines Keyboard dabei, weil ich das mal ausprobieren wollte, wie das klingt, wenn ich mal bei Slam Elephant ein Keyboard mit einbaue. Und ja, dann haben wir halt diesen Song gespielt und irgendwie klang das alles nicht richtig. Und dann kam irgendwie auf die Idee, lass den mal swingen. Und lass da mal irgendwie so einen ganz klassischen 20er Swing-Rhythmus mit einbauen. Und plötzlich hat der Song funktioniert. Und dann haben wir den genau so genommen dann auch für die Platte. Aber es war ein riesen Umschreibprozess eigentlich im Hintergrund auch.
Das hat uns, glaube ich, aber auch vom Zusammenspiel her sehr viel gebracht, weil es ist logischerweise, wenn du akustisch spielst, alles ein bisschen leiser und jeder hört wirklich das Gleiche. Wenn du im Proberaum bist, der eine steht mehr bei seinem Amp, der andere steht mehr dort und so weiter und so fort. Wenn du akustisch spielst, hört meiner Ansicht nach wirklich, hört man viel diffiziler, auch wenn man einen Fehler spielt. Und das, finde ich, hat uns spielerisch nochmal mehr zusammengebracht.
Diese musikalische Entwicklung der Band, die George gerade beschrieben hat, hat auch Phil so wahrgenommen.
Als Band, würde ich sagen, hat uns das einfach enorm viel gebracht, weil wir uns einfach mal aus einem anderen Licht einfach auch kennengelernt haben. So, ich meine, wir spielen jetzt schon echt viele Jahre zusammen und auf einmal schreiben wir unsere harten Songs um auf Software-Akustik-Nummern. Hat natürlich auch unsere Fans wieder ein bisschen polarisiert, würde ich sagen, oder hat bei den Fans polarisiert, weil ganz viele Leute kommen auf die Konzerte und wollen einfach diese brachiale Energie spüren, und auf einmal stehen wir da auf der Bühne, haben Akustik Instrumente dabei, sitzen. Unser Release-Konzert haben wir mit, da waren dann runde Stehtische auch vor der Bühne gestanden, die Personen waren noch gesessen, haben dann schon einen Wein trinken können und so. Es war alles runde, auch so eine schöne, lauschige Atmosphäre einfach getrimmt. Und ja, total spannend, was jetzt einfach auch vom Publikum zurückkommt. Aber für die Leute, die sich tatsächlich einfach auch das Album gekauft haben, also wirklich als Vinyl, als Schallplatte, und legen es zu Hause auf. Wir bekommen einfach jetzt echt richtig, richtig, richtig gutes Feedback, weil wir einfach so viel Arbeit, so viel Schweiß, Blut und Tränen da reingesteckt haben. Das hört man. Also es ist wirklich eine audiophile Platte geworden. Und also ich für meinen Teil bin einfach unglaublich stolz drauf.
Nicht nur bei den Fans hat der Akustikausflug polarisiert, sondern auch in der Band, sagt David. 2 Jahre Arbeit an 8 Songs. Da gab es zwischendurch auch mal echte Durchhänger und Frustration, sagt Manuel.
Man muss halt dazu sagen, dass du bei so einer Sache, wenn du das so lange über einem Projekt bist und hast aber, du kannst es noch nicht veröffentlichen, weil es ist noch nicht fertig und du bist da drüber, dann geht es teilweise um Kleinigkeiten und du hörst einfach 2 Jahre lang diese Songs, weil du dich immer wieder damit befassen musst. Und dann ist dann, irgendwann fängt es an, dass es beim ersten so die Kraft einfach ausgeht. Dass dann der erste sagt, boah, ich kann das nicht mehr, ich bring das Akustikzeug nicht mehr hin, wir hören diese 8 Songs jetzt ständig, wir konzentrieren uns nur noch da drauf, wir bringen, weißt du, das war dann, das ist ja da ganz normal, ich glaube, da kann jede Band, die irgendwie ihr Album aufnimmt, ich glaube, das dauert ganz lang, von dem Zeitpunkt, wo du das Album daheim hast, bis du es anhörst und genießen kannst, weil es dir nicht mehr zum Hals raushängt, so das Zeug zu hören halt, ne? Und das ist dann entstehen da Schwingungen, wo es dann wichtig ist, dass es dann so Leute gibt, wie zum Beispiel den Philipp, dem die Motivation einfach bis zur letzten Sekunde einfach voll da, aber wo andere schon drin hangen und, boah, ich pack's nicht mehr, ich bin durch mit dem Ding. Ne? Und der Philipp gesagt hat, komm, jetzt haben wir so lange gearbeitet, 2 Jahre jetzt, die paar Meter bringen wir jetzt noch hin, sonst wäre das Ding gescheitert irgendwann halt. Ne? Jetzt sind wir froh, dass wir es alles geschafft haben, wir sind froh, dass es durch ist, wir sind froh, dass wir es haben und wir sind froh, dass es den Leuten halt einfach mega gut gefällt. Wir haben sogar Songs drauf, die wir auf alten Scheiben schon veröffentlicht hatten, die man aber auf dem ersten Moment nicht erkennt, weil sie wie neu geschrieben sind.
Die lange Arbeit an der Platte, das Auseinandernehmen der Songs, die Entfernung von ihrem eigentlichen Stil, die viele Arbeit und die Rahmenbedingungen der Pandemie ohne Konzerte, ohne normale Proben, haben dazu geführt, dass der ein oder andere zwischendurch wirklich mal daran dachte, hinzuschmeißen und auszusteigen. Aber zum Glück sind die 6 Musiker nicht nur Bandkollegen, sondern auch Freunde. David erinnert sich an einen Tag, der die 6 eigentlich noch enger zusammengeschweißt hat.
Es gab tatsächlich so einen Tag, da wollten wir ursprünglich proben und es hat sich dann dazu entwickelt, dass wir uns alle mal ausgesprochen haben, wie es jedem so geht und was eben einen gerade bewegt und finde ich gut, dass wir das gemacht haben und finde ich auch wichtig, dass wir es weiter so machen, weil nur so kann man sich dann auch mitteilen, so auf so eine lange Zeit.
Auf einer Metaebene dann auch, dass man mal spricht, wie wollen wir denn arbeiten und das haben wir, glaube ich, da in der Zeit auch ein bisschen gelernt, dass wir uns mal miteinander aussprechen, dass wir haben dann viel auch demokratisch gemacht. Demokratie ist erstmal, wenn man eine Mehrheit hat, ist man erstmal super, da kann man weiterarbeiten. Aber man hat vielleicht, wenn man demokratisch abstimmt, nicht dann immer jeden mitgenommen. Und deswegen, also dass man wirklich auch mal wirklich zu 6 zusammensetzt und guckt, was ist denn unser gemeinsamer Nenner. Und ich glaube, das haben wir dadurch auch echt gut gelernt.
Und dieser gemeinsame Nenner ist, sie wollen eine laute Band bleiben. Egal wie gut die Resonanz auf die Akustikplatte ist. Slam Elephant sind Rocker und sie machen auch weiterhin Rock. Zum Schluss frage ich meine Proberaumgäste alle nach ihren Lieblingssongs. Und das ist den 6 Musikern von Slam Elephant wirklich schwer gefallen. Am Ende haben sich aber doch alle für einen entschieden.
Also der Song, der mich jetzt schon seit 3 Jahre ziemlich krass begleitet, ist Runway Markings von Octalog. Und das ist generell die Band, die spielen einfach so geil zusammen. Das ist einfach so, du kannst dich richtig reinfühlen und das. Immer wenn du den Song hörst oder Songs von der Band hörst, du hörst immer wieder was Neues. Du hörst, das war Dark Session, hab den Song vielleicht zum 100. Mal gehört und hab wieder irgendwas Neues entdeckt. Und da ist so viel Herzblut und so viel Tiefe einfach drin. Das packt mich einfach und das ist so ein bisschen auch das, wo ich zumindest versuche, in der Musik, oder was ich mit der Musik auch so ein bisschen versuche zu transportieren.
Ja, bei mir ist total schwierig, sich da auf einen Song festzulegen. Ich habe mir jetzt gedacht, ich denke mal an den allerersten richtigen Rocksong, der mich beeinflusst hat, der mich eigentlich so in dieses ganze Rockgenre gebracht hat, den ich bewusst gehört habe. Da war ich vielleicht 5 und habe von meiner Tante damals eine Queen-CD, so ein Best-of-Medley bekommen, und das war damals One Vision. Das war kein We Are The Champions oder We Will Rock You, sondern das war damals, ich glaube, das war die Nummer 11 sogar auf der CD, und das war One Vision. Und dieses psychedelische, abgefahrene 80er-Intro mit diesen Stimmen, da haben wir uns gedacht, was soll denn da jetzt noch kommen? Ich meine, man muss bedenken, ich war 5 Jahre alt, habe also auch noch nicht so viel musikalische Erfahrungen gehabt. Und dann legt der Brian May mit diesem Riff los. Und dann kommt Freddie Mercury mit diesem arschgeilen Text darüber. Und das war so ein, wir hatten es vorhin schon irgendwie, das, so ein Gemeinschaftsding irgendwie. One Vision, One Worldwide Vision, Peace und alles Mögliche. Ich habe damals den Text natürlich noch gar nicht verstanden, aber das war so ein Song, der hat sofort bei mir so ein, da ging es richtig los. Also mit dem Song ging es eigentlich bei mir auch so richtig los. Deswegen habe ich jetzt lange Haare und einen Bart.
Also mein Lieblingssong ist, sage ich jetzt einfach mal, Simple Man von Lynyrd Skynyrd, weil ich den seit Jahren einfach gern höre. Der ist noch nie langweilig geworden, obwohl er sehr schlicht ist, sehr simpel ist. Wahrscheinlich, weil der Text einfach stimmt. Ich denke mal auch, dass jeder einfach mit dem Text was anfangen kann.
Also bei mir ist es tatsächlich auch richtig schwierig, da einfach einen Song rauszupicken. Ich habe immer das Bild von meinem Vater vor seinem Zimmer vor Augen, wo er so ein riesengroßes Plakat von Ritchie Blackmore, Rainbow, hat. Und der beste Sänger ist einfach meiner Meinung nach Dio, Ronnie James Dio. Und deswegen bin ich bei Falling off the Edge of the World. Das ist vom Album Mob Rules von Black Sabbath. Und ja, ich finde einfach, der hat einfach nur Meisterwerke geschrieben.
glaube, ich muss die Regel brechen. Ich muss zwei nennen. Ja, und zwar komplett konträr zueinander. Das eine ist von Machine Head Imperium. Einfach nur deswegen, weil ich mit dem Song eigentlich einen Menschen, also am Schlagzeug verstanden habe, seine Technik und dann ganz viel auf mich, auf meine Technik einfach auch transferiert habe können, war einfach für mein Schlagzeugspiel enorm hilfreich. Und was so einfach als All-Time-Favorite, als Evergreen dasteht, ist Somebody to Love von Queen. Ja. Because everybody needs somebody to love.
Machine Head wären. Da gibt es ein Album von Deep Purple, nennt sich auch Machine Head. Und da gibt es einen relativ unauffälligen Song, das ist When a Blind Man Cries. Und ich habe mich jetzt für den entschieden, der ist mir eingefallen. Der ist so emotional trotzdem so auf dem Boden geblieben, so ruhig und er ist einfach wunderschön, dem zuzuhören. Genau. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Ne? Geiler Song. Hör euch das Album an. Ganz einfach. Machine Head. Deep Purple. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. Also zum Abschluss des Podcasts möchten wir einfach nochmal ganz kurz sagen, dass wir es einfach super mega geil finden, einfach, dass es jetzt so eine Podcast-Reihenfolge gibt. Deswegen einfach auch nochmal ganz vielen Dank an euch. Und ich möchte jetzt einfach zum Abschluss auch nochmal an euch, werte Zuhörer, das Wort richten. Und zwar gibt es für euch eine Platte zu gewinnen. Ich hoffe, ihr habt alle sehr aufmerksam zugehört, weil es wird ein bisschen tricky. Auf unserem Plattencover findet ihr einen Elefant in der Sandstraße und es gibt ein kleines Easter Egg. Es wird ein Club benannt, genau, und wir suchen genau nach diesem Club. Welcher Club wird auf unserem Plattencover benannt? Falls ihr das erraten könnt,
bekommt ihr eine von unserer Special Edition von der Vinyl signiert zugesandt. Genau, vielen herzlichen Dank euch und viel Erfolg.
Das war Proberaum, der Bandpodcast von fränkischertag.de. Wenn er euch gefallen hat, erzählt es weiter, teilt den Link und gebt uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn ihr die Antwort auf die Quizfrage kennt, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Ich bin Andrea Pauli und ich bin für Redaktion und Moderation verantwortlich. Die Grafiken hat Maximilian Arnold entworfen. Aufnahmen und Produktion sind von Matthias Hoch und Konrad Feldrapp. Die ganze Staffel hört ihr überall, wo es gute Podcasts gibt und auf www.fränkischertag.de/podcast/proberaum. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.